Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studio Gelbes Haus. Mein Name ist Christiane Benecke und mir gegenüber sitzt unser heutiger Gast, Frau Marlene Kleiner. Vielen Dank, dass Sie hier sind und Ihren Weg aus Heidelberg heute hierher zu uns gefunden haben und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich sowieso immer über einen Grund nach Esslingen zu fahren.
Ja, das lohnt sich. Sehr gerne. Sie haben zu St. Dionys geforscht und zwar nicht zu dem vornehmlich zu dem oberen Teil der Stadtkirche, sondern zu den Ausgrabungen, die sich darunter befinden. Und zwar hat man in den 1960er Jahren eine Fußbodenheizung in diese Kirche einbauen wollen und hat dann auch direkt mit den Bauarbeiten begonnen. Die Denkmalpflege war selbstverständlich sofort zur Stelle und ja, die Bauarbeiten für die Heizung mussten eingestellt werden und die archäologischen Ausgrabungen begannen. Und da setzen Sie dann an.
Die Fußbodenheizung ist ein kleiner Running Gag in der Mittelalterarchäologie. Eine Fußbodenheizung in einer im Kern mittelalterlichen Kirche führt immer zu ausführlichen Grabungen und es wird immer ein frühmittelalterlicher Vorgängerbau entdeckt. Und es dauert immer viel, viel länger als geplant war, zum Leidwesen der Gemeinde. Die Grabung in Esslingen war tatsächlich eine richtig wichtige auch. Es war eine der ersten mittelalterarchäologischen Grabungen in Baden-Württemberg, auch in Deutschland. Und die wurde geleitet von Günther Fehring, der einer der großen Namen in der Mittelalterarchäologie ist, wenn man das heute studiert. Und mit auf der Grabung beteiligt waren damals noch als Studentin bzw. Student Barbara Scholkmann und Uwe Lobbedei, beide später selbst Professoren in der Mittelalterarchäologie. Und das sind also wirklich drei sehr große Namen im Fach. Und insofern war die Grabung damals schon gut besetzt und hat dann auch in der Folge, weil sie so vorbildlich dokumentiert wurde und auch die Auswertung einfach schon wichtige Ergebnisse gebracht hat, war das auch der Startschuss für die Mittelalterarchäologie als Fach und auch als Abteilung in den Denkmalpflegeämtern in Deutschland.
Und tatsächlich war ja das Interesse an der Grabung so groß und auch die Ergebnisse waren ja dann doch so sensationell teilweise, dass man auch nach Ende der Ausgrabung dann nicht wieder die Befunde verfüllt hat und alles wieder zugeschüttet hat, sondern ein Ausgrabungsmuseum dort eingerichtet wurde, das es ja bis heute noch gibt. Und das bis heute besucht werden kann, sodass eben alles, was da freigelegt wurde, heute auch noch mit eigenen Augen dann ja, bestaunt werden kann. Frau Kleiner, Sie sind Bauforscherin. Was darf man sich darunter vorstellen?
Das ist eine gute Frage. ich erkläre es immer ganz gerne mit dem Vergleich zur Archäologie. Bauforschung ist im Prinzip wie Archäologie, darunter können sich die meisten was vorstellen. Der Unterschied ist, dass man für Bauforschung die Gebäude vorher nicht ausgraben muss und für Archäologie schon. Und das ist eigentlich auch der einzige Unterschied. Also es geht sehr stark in der Bauforschung um Befunde, weniger um Funde. Aber auch in der Archäologie geht es ja um die Befunde, nur es gibt eben zusätzlich mehr Funde als in der Bauforschung, also Dinge, die geborgen werden.
Ein historischer Bau, in dem Sie, ich glaube 2018, eine Zeit lang gelebt haben, ist die Esslinger Burg oder genauer gesagt die Hochwacht. Wie kam es denn dazu und wie war es über den Dächern der Stadt?
Dazu kam es, ich habe 2018 ich habe 2016 mein Masterstudium abgeschlossen in mittelalterlicher Kunstgeschichte und Mittelalterstudien an der Uni Heidelberg und war dann auf der Suche nach einer Finanzierung oder einer Startfinanzierung für mein Promotionsprojekt und habe mich da auf das Hochwachtstipendium beworben. Das war 2017 ins Leben gerufen worden von der Stadt Esslingen und der Zukunftsstiftung Heinz Weiler und dem Landesamt für Denkmalpflege hier in Esslingen und wurde 2018 oder für das Jahr 2018 das erste Mal ausgeschrieben. Und es hieß in der Ausschreibung, man braucht ein Forschungsvorhaben mit einem Schwerpunkt in Esslingen. und man lebt ein halbes Jahr in der Hochwacht. Und das war der größte Anreiz für mich, ein halbes Jahr in so einem alten Fachwerkgebäude zu leben. Und dann habe ich mich einfach mal beworben mit meinem Promotionsvorhaben, das den Schwerpunkt frühmittelalterliche Mauertechniken, Bautechniken hatte, immer noch hat. Und da kam mir zum Vorteil, dass in Esslingen unter der Stadtkirche St. Dionys ja das Grabungsmuseum sich befindet und dort die Vorgängerkirche ausgegraben wurde mit mehreren Bauphasen. Die habe ich mir angeschaut, sowieso für mein Promotionsvorhaben, weil es einer der zentralen Befunde in Baden-Württemberg ist zu dem Thema. Und bin da schon auf so ein paar Unstimmigkeiten gestoßen und dachte, da könnte man mal einen neuen Blick drauf werfen. Das ist auch seit, die Auswertung wurde zwar 95 publiziert, aber deutlich vorher verfasst. Und seitdem ist einfach sehr viel Forschung über das Frühmittelalter auch geschehen und passiert und man hat sehr viel Neues rausgefunden. Und ich dachte mir, mit den neuen Vergleichen, die man auch kennt jetzt, würde es sich vielleicht lohnen, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Und dann habe ich mich auf das Stipendium beworben und habe es bekommen und habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und genau, dann habe ich ein halbes Jahr, den Sommer 2018, in der Hochwacht verbracht. Das war eine sehr schöne Zeit und eine sehr produktive Zeit auch.
Das denke ich mir. Also die Atmosphäre ist ja da bestimmt auch eine ganz besondere, dass man da wahrscheinlich nochmal in so einem historischen Ambiente nochmal ganz anders solche Forschungen dann auch irgendwo machen kann. Und vor allem, war es warm da oben im Sommer?
Tatsächlich war es kühler als in der Stadt, weil man schön auf Durchzug lüften kann und die Hitze staut sich nicht so oben auf der Burg. Und ich habe es vermieden, an den sehr heißen Tagen in die Stadt abzusteigen, weil da war es gefühlt immer 5 Grad wärmer als oben und deutlich schwüler. Also es ist sehr angenehm, im Sommer dort auch zu leben. Die letzten Oktobertage waren ein bisschen frisch. Deswegen ist ja auch im Winter die Hochwacht nicht bewohnt, weil sie lässt sich nicht sehr gut heizen. Und ich glaube, im Winter wäre es ungemütlich. Aber für den Sommer war es perfekt und es ließ sich auch sehr gut arbeiten dort mit diesem Blick über die Stadt und auch den Blick auf die Weinberge aus dem anderen Arbeitszimmerfenster. Es war einfach eine sehr konzentrierte Atmosphäre.
Sehr schön. Und wenn es dann doch zu heiß wurde, kann man ja dann nach unten ins Ausgrabungsmuseum gehen.
Genau, für Notfälle gibt es immer die Ausgrabung.
Genau, wo es immer wunderbar kühl ist da unten.
Ja.
Jetzt hatten Sie gerade schon erwähnt, dass Sie das nochmal neu betrachten, weil, wie Sie sagten, die Ausgrabungen ja schon einige Jahrzehnte her sind, die Auswertung dann ja auch erst wieder mit einiger Verzögerung dann publiziert worden ist. Was genau können Sie denn jetzt anders machen als Ihre Vorgängerin? Also ist da ein anderer Ansatz da oder haben Sie vielleicht auch neue Methoden, die damals noch nicht so üblich waren oder vielleicht gar nicht bekannt waren?
Neue Methoden in der Dokumentation gibt es viele, aber die habe ich insofern nicht angewendet, als dass ich nicht neu dokumentiert habe. Die publizierte Dokumentation ist sehr gut, hat auch viele verschiedene Bauphasen eigentlich schon erkannt, die aber in der Auswertung nicht als solche bewertet worden sind. Das war auch, was mir schon bei der Bewerbung aufgefallen war, dass eben die Dokumentation und die Auswertung an vielen Stellen, dass da Reibungen entstehen zwischen der Doku und der Auswertung. Und ich bin so vorgegangen, dass ich eigentlich ganz unvoreingenommen mir zuerst den Befund anschauen wollte. Deswegen habe ich als ich in Esslingen ankam, mir erstmal die Dokumentation nicht nochmal angeschaut und bin erstmal nur ins Grabungsmuseum gegangen und habe mir die Mauern angeschaut und habe geschaut, welche Bauphasen sehe ich, welche Baufugen erkenne ich, wo sind interessante Stellen im Mauerwerk und habe dann in die Dokumentation geschaut und wie ich es erwartet hatte, war das alles in der Dokumentation schon drin. Und das hat mich erstmal beruhigt, das heißt, die Dokumentation ist verlässlich und ich musste nicht das komplette Mauerwerk neu nachdokumentieren. Ich habe hier und da mal ein Maß genommen oder einen zusätzlichen Befund für mich notiert, aber das waren Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ist die Dokumentation sehr gut und dann hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich die letzten 30 Jahre Forschungsgeschichte zu frühmittelalterlichen Sakralbauten und Bauten, frühmittelalterlichen Bauten, die Gräber enthalten, schon kenne und aus dem Studium einfach schon mitbringe und dass ich nie was anderes, nie einen anderen Forschungsstand kannte, weil ich auf all diese Forschung während meiner Ausbildung schon zugreifen konnte. Und mit diesem Hintergrund hatte ich einfach einen ganz anderen Blick auf die Dokumentation, als das in den 70er, 80er und auch 90er Jahren noch möglich gewesen ist. Und dadurch hatte ich von Anfang an andere Ideen zur Interpretation.
Jetzt haben wir ganz viel über das Wie gesprochen, dann kommen wir nun zum Was. Und zwar durfte ich zur Vorbereitung unseres Gesprächs schon einen Einblick in Ihre unveröffentlichten Aufsätze nehmen und habe schon einen ersten Eindruck davon bekommen, was Sie genau untersucht und herausgefunden haben. Und ein großes Thema ist die Frage nach den ältesten Steinbauten oder Vorgängerbauten, bislang aufs 8. Jahrhundert datiert. Da habe ich jetzt aber schon gelesen, dass das möglicherweise nicht ganz der neueste Stand ist, was ich bisher gewusst habe.
Genau, es gibt viele neue Ideen. Ich habe viele neue Ideen zu diesen ältesten Steinbaubefunden. Ich habe einen Befund, der auch in der Dokumentation aus der Grabung schon dokumentiert wurde und den ich auch nur daher kenne, weil er heute nicht mehr sichtbar ist, für das Museum abgebaut wurde. Es ist eine Ausbruchgrube oder mehrere Ausbruchgruben, die alle von derselben Mauer stammen. Und eine Ausbruchgrube ist, also wenn man ein Fundament baut, dann gräbt man ja zuerst eine Grube und dort rein baut man das Fundament. Und wenn man dann die Mauer wieder abbaut und das Fundament herausnimmt, die Steine alle rausnimmt und wiederverwendet, dann bleibt diese Fundamentgrube übrig und wird dann verfüllt mit Erde, Schutt, was gerade so da ist. Und das ist eine Ausbruchgrube. Und diese Ausbruchgrube, die interpretiere ich als Westmauer des ersten Steinbaus an der Stelle der heutigen Kirche. Und dadurch entsteht eine neue Bauphase 1, die älter ist als das, was bisher als erster Bau galt. Bisher wurde der erste Bau als St. Vitalis I bezeichnet und dann, also das ist der kleine quadratische Bau mit dem rechteckigen Anbau im Osten, wo das Heiligengrab drin ist und den Bestattungen im Hauptraum. Und der wird dann in der alten These ersetzt durch eine Klosterkirche oder der wird ersetzt durch eine Klosterkirche mit Krypta. Das ist ein sehr langgestreckter, rechteckiger Bau. Und dieser jüngere Bau hieß bisher St. Vitalis II. Und diese beiden Bauphasen, St. Vitalis I und II, die kann man immer noch sehr klar unterscheiden. Allerdings gibt es in diesem ersten Bau, der bisher St. Vitalis I wurde, selbst noch mehrere Bauphasen. Und um die auch unterscheiden zu können, nenne ich jetzt einfach die älteste Bauphase. Das ist ein kleiner Rechteckbau, der noch keine Kirche sein kann. Bau 1. Und danach gibt es einen Bau 2, der in etwa mit dem, was bisher St. Vitalis I hieß, übereinstimmt. Und dann gibt es einen kompletten Neubau, wird alles platt gemacht für die große Klosterkirche mit der Krypta. Und in meiner Zählung muss das dann eben Bau 3 sein, weil Bau 1 und 2 einfach schon für das vergeben sind, was bisher unter St. Vitalis I zusammengefasst wurde.
Jetzt haben Sie schon den Begriff der Klosterkirche genannt. Auf Lateinisch haben wir da ja den Begriff der Cella. Dieser Begriff taucht in dem Testament des Abts Fulrad auf dem Jahr 777, das ja auch so als Gründungsdatum sozusagen der Stadt Esslingen gilt, weil es einfach das älteste Datum ist, das wir zur Stadt haben. Und dieser Begriff ist allerdings auch nicht ganz eindeutig, oder?
Dieser Begriff ist sehr, sehr problematisch. Der hat mir viel Kopfzerbrechen und Bauchschmerzen bereitet in den letzten Jahren, die ich mich damit beschäftigt habe. Und der ist nicht nur in der, es ist nicht nur in der heutigen Forschung unklar, was der Begriff der Cella eigentlich genau meint, sondern man ist sich im Mittelalter schon nicht einig, was eigentlich alles zu einer Cella gehört und was nicht. Es scheint so zu sein, dass das immer einen Sakralbau meint, der abhängig ist von einem übergeordneten Kloster. Also ein Nebenkloster oder ein vielleicht auch ein Kloster, das sich im Besitz eines anderen Klosters befindet. Und zu dieser Cella kann eben alles Mögliche dazu gehören. Es kann aber auch nur eine einzelne Kapelle auf irgendeinem Friedhof sein. Und es kann aber gleichzeitig ein ganzes Kloster sein mit mehreren Kirchen und Kapellen und Wirtschaftsgebäuden. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, was eine Cella sein kann. Und in Esslingen gibt es eine Cella, laut dem Testament des Abts Fulrath von 777, also um die Mitte des 8. Jahrhunderts, gibt es hier irgendwas, was man als Cella bezeichnen kann. Es ist aber eben völlig unklar, was da alles dazu gehört.
Daher haben Sie dann auch den Begriff Klosterkirche in Frage gestellt und das auch mit Ihren neuen Erkenntnissen mit dem Begriff Memorialbau bezeichnet, wenn ich es richtig verstanden habe?
Genau, den Begriff der Klosterkirche habe ich in erster Linie deswegen in Frage gestellt, weil in dem Bau 2, also was bisher St. Vitalis I hieß, kein Hauptaltarfundament nachweisbar ist. Es gibt ein kleines Fundament neben dem Heiligen Grab, das ist aber von der Position einfach so in der Ecke und nicht zentral im Raum kein Hauptaltar. Wenn aber, es könnte ein Nebenaltar sein, dann ist die Frage, warum ist der Nebenaltar mit Stein fundamentiert und der Hauptaltar nicht? Weil an der Stelle, wo man den Hauptaltar erwarten würde, gab es keinen dementsprechenden Befund. Es kann auch sein, dass dieses Fundament in der Ecke neben dem Heiligen Grab was völlig anderes ist, was mit der Unterhaltung des Grabes zu tun hat und mit der Verehrung, die ja dort stattgefunden hat, weil irgendwo muss man auch die Dinge aufbewahren, die man braucht bei der Verehrung des Heiligen Grabes. Das Heiligen Grab hat ja in der Deckelplatte ein Loch, das auch mit einem Stöpsel verschließbar war. Ganz interessant. Und das deutet eben darauf hin, dass der Inhalt dieses Grabes verehrt wurde. Und man konnte da zum Beispiel Öle hineinträufeln oder Stoffstreifen runterlassen, um Berührungsreliquien herzustellen. Also durch die Berührung mit den heiligen Knochen in dem Grab wird dann der Stoffstreifen selbst zu einer Reliquie und kann als solche verehrt werden. Das ist natürlich, kann man sehr viel Geld mit verdienen, wenn man das an seine Pilger weiterverkauft. Aber eben dafür braucht man allerlei Equipment und das muss auch irgendwo aufbewahrt werden. Und es kann auch sein, dass es sich bei diesem Fundament in der Ecke um was handelt, was damit in Verbindung zu bringen ist und gar nicht mit einem Altar als solchem. Da aber jetzt kein Altar nachweisbar ist in dem Gebäude, kann ich es nicht guten Gewissens als Kirche bezeichnen, weil für eine Kirche brauche ich einen Altar. Und damit fällt auch die Klosterkirche weg, weil da braucht man noch viel mehr für als nur den Altar. Anstatt dem Altar gibt es aber 16 Bestattungen in dem Gebäude, was auch ungewöhnlich ist für eine Klosterkirche und was man eigentlich so nicht erwarten würde. Außerdem hat das Gebäude keinen Fußboden, sondern also keinen befestigten Fußboden. Es ist davon auszugehen, dass die Gräber auch immer an der Oberfläche sichtbar waren, weil sonst würden die sich vielleicht überschneiden. Man hätte nicht bei jeder neuen Bestattung die alten Bestattungen vermeiden können. Also kann es keinen gegossenen Estrich gegeben haben und auch keinen durchgehenden Plattenboden, sondern wahrscheinlich bestand der Fußboden wirklich nur aus den nebeneinander liegenden Markierungen der Gräber, also vielleicht Grabplatten an der Oberfläche und dazwischen vielleicht wirklich nur ein Trampelboden. Und das ist keine Klosterkirche.
Das könnte dann aber möglicherweise bedeuten, wenn ja eine Cella eventuell aus mehreren Gebäudeteilen besteht, dass wir dann hier eben diesen Memorialbau, wie Sie es genannt haben, vorliegen haben und irgendwo im Umfeld, also sprich dann um die heutige Stadtkirche St. Dionys drumherum, sich noch ein weiteres frühmittelalterliches Gebäude befinden könnte, was dann die eigentliche Klosterkirche dann wäre. Was allerdings heute noch nicht gefunden worden ist oder bislang.
Und was vielleicht auch gar nie gefunden werden wird, weil wenn es sich wirklich sehr in der Nähe befunden hat, dann ist es beim Bau der gotischen Kirche allerspätestens verloren gegangen. Und es gab ja auch sonst viel Bautätigkeit in Esslingen, ob da noch irgendwo so eine frühmittelalterliche Klosterkirche in näherer Umgebung des Marktplatzes sich erhalten haben kann, weiß ich nicht. Und ob sie jemals ausgegraben werden würde, weiß ich auch nicht. Es ist aber natürlich denkbar und das ist wirklich spekulativ. aber ich finde das eine ganz schöne Idee, da ja mit dem Bau 3, dieser ältere Memorialbau, vollständig zerstört wird und sich aber der Bau 3, also die Klosterkirche mit der Krypta, deutlich weiter nach Osten noch erstreckt und das komplette liturgische Zentrum dieser neuen Klosterkirche, also der Altarraum, die Krypta, der Chorbereich, östlich außerhalb des Memorialbaus befindet, könnte es ja vielleicht sein, dass die ehemalige Klosterkirche sich auch östlich des Memorialbaus befunden hat oder die ehemalige Hauptkirche der Zella, wie auch immer man es nennen möchte, dass die sich auch östlich außerhalb des Memorialbaus befunden hat und die eben dann überbaut wurde mit der Krypta und dem Altarraum der neuen Klosterkirche. Das hätte den Vorteil, dass man die alte Kirche noch weiter nutzen kann, während man von Westen schon die neue Kirche baut. Und man dann das Langhaus der neuen Kirche schon nutzen könnte, während man den Chorbereich im Osten und die Krypta anstelle der alten Kirche baut.
Das klingt plausibel.
Also für die Klosterkirche gibt es auch noch, oder dafür, dass die Zella eine monastische Gemeinschaft in irgendeiner Form beherbergt hat, könnte auch sprechen, dass alle Bestattungen in dem Memorialbau, in dem Bau 2, männlich sind. Zwei kann man, glaube ich, nicht bestimmen, aber alle anderen sind männlich. Von den 16 sind 14 erwachsen, zwei sind Kinder, ich glaube zwischen 6 und 12 Jahren ungefähr. Und die meisten eben, oder sofern es sich bestimmen lässt, alle männlich. Und das spricht jetzt nicht für eine Familiengrablege oder so, sondern es könnte ein Hinweis darauf sein, dass das eine geistliche Gemeinschaft ist, die dort liegt, die eben nur aus Männern bestanden hat. Und dann könnte es natürlich sein, dass dieser Bau 2, der Bestattungsbau war, zu einer Klosterkirche, wenn wir es jetzt so nennen möchten, die sich in der Nähe befunden hat. Und es gibt ja aber auch außerhalb des Gebäudes überall Bestattungen. Das heißt, der Bau lag innerhalb eines Friedhofs.
Sie hatten jetzt gerade schon die Krypta angesprochen. Auch da haben Sie ja noch weitere Untersuchungen geführt, beziehungsweise haben die Forschungen von Matthias Untermann noch mal näher in Betracht gezogen. Ändert sich da jetzt auch was im Vergleich zu dem Wissen, das wir bisher über die Krypta hatten? Also wir sprechen gerade über die Krypta der Klosterkirche, jetzt dürfen wir sie ja wirklich so nennen, im 9. Jahrhundert.
Zu sagen, ich hätte bei der Krypta was neu rausgefunden, ist ein bisschen anmaßend. Denn ich selbst habe eigentlich nur bestätigt, was andere kluge Leute schon vor mir gesehen haben. Und zwar wurde, ich glaube, in den 90er Jahren die Beschilderung des Grabungsmuseums neu gemacht und auch die Wegeführung, glaube ich, ein bisschen verändert und so. Und da im Zuge dieser Erneuerung des Museums haben Matthias Untermann und Hartmut Schäfer, damals beide beim Landesamt für Denkmalpflege beschäftigt, sich besonders die Krypta nochmal genauer angeschaut und haben dort einen Umbau entdeckt, der auch aus der Dokumentation der Grabung schon hervorgeht, der aber in der ursprünglichen Auswertung nicht berücksichtigt worden ist. Und dieser Umbau ist auch in der Beschilderung im Grabungsmuseum schon seit den 90er Jahren vertreten und kann dort so weitergegeben werden und kann von den Besucherinnen und Besuchern dort als solcher erkannt werden. Und soweit ich weiß, erwähnen denen auch alle, die dort Führungen geben. Aber er war bisher wissenschaftlich nicht zitierfähig, weil das von Herrn Untermann und Herrn Schäfer nie richtig publiziert wurde. Genau, und wer fährt schon ins Grabungsmuseum, um sich dort die Schilder anzuschauen, auf denen dann drei Sätze stehen und aber nicht die Argumentation dazu ausgebreitet ist? Ja, also habe ich mit Herrn Untermann drüber gesprochen und es gibt auch in Büchern, die von Leuten geschrieben wurden, die Herr Untermann kennen und mit ihm auch schon darüber gesprochen haben, immer wieder Fußnoten dazu, dass es da diesen Umbau in der Krypta gibt. Und Felicia Schmädecke hat zum Beispiel in ihrem Buch über Säckingen, St. Fridolin in Säckingen, schon die Befunde auch beschrieben. Und aber alles nur in Fußnoten, weil es eben nur ein Nebenaspekt war in ihrem Buch. Auch Michaela Jansen ist in ihrer Diss darauf eingegangen und hat das schon zitiert. Es war aber immer nicht richtig zitierbar für Leute, die das nicht im persönlichen Gespräch mit Herrn Untermann erfahren haben. Und deswegen habe ich mir zusammen mit meiner Kollegin Sandra Christ aus Heidelberg die Befunde noch mal genauer angeschaut, als ich 2018 hier war. Und wir konnten alles bestätigen, was Frau Schmädecke schon so beschrieben hatte. Und wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und einfach diese Befunde mal aufgeschrieben und was das bedeutet für den Umbau der Krypta, damit das jetzt auch zitierfähig ist. Das erscheint demnächst in der Festschrift für Matthias Untermann. Und dann hoffen wir, dass sich in Zukunft andere damit befassen und die Krypta genauer kunsthistorisch einordnen. Und man kann die jetzt auch genauer vergleichen mit anderen Krypten in der Region. Einfach weil man jetzt weiß, es ist nicht so eine komische Mischform aus einer Winkelgang-Krypta und einer Hallenkrypta, sondern es ist zuerst eine Winkelgang-Krypta und die wird dann umgebaut zu einer Hallenkrypta. Und dadurch hat man einfach zwei verschiedene Grundrisse, mit denen man arbeiten kann, die man vergleichen kann und nicht eine komische Mischform, bei der es schwerfällt, Vergleiche zu finden. Sondern es ist jetzt einfach klar, wie es zu dieser Mischform, zu dieser scheinbaren Mischform kommt.
Frau Kleiner, herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Wir hoffen, Ihnen und euch hat der Podcast gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhören mögt. Über Anregungen und Kritik freuen wir uns wie immer sehr und schreibt uns gerne eine E-Mail an museen@esslingen.de. Und wer Lust bekommen hat, auch einmal die Ausgrabungen selber anzuschauen, das Ausgrabungsmuseum ist wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten und die Termine für begleitete Rundgänge oder Führungen findet ihr auch auf unserer Website der Städtischen Museen.
Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.